Episode 28 des German Gunners Podcast, erster Teil des Doubleheaders zur neuen Saison. Wir, das heißt ich und auf dem anderen Mikro wieder Felix, werden heute einen Blick auf die anstehende Saison 2016-2017 werfen. Stimmung vor der Saison, Vorbereitungsspiele und natürlich auch das immer kleiner werdende Transferfenster sind die Hauptthemen, die uns heute beschäftigen sollen. Natürlich werfen wir auch einen Blick auf die US-Tour, die in letzter Woche ihr Ende gefunden hat, und auch die anstehenden Spiele in Skandinavien. Felix, bei dir alles in Lot? Bist du bereit?
Bin bereit, mir geht's wunderbar. Ich freue mich auf die nächste Stunde oder auch ein bisschen mehr mit dir über alles Wichtige rund um Arsenal zu sprechen. Es gibt ja einige Themen, du hast schon ein paar besprochen. Die Saison nähert sich mit großen Schritten und außer des Wetters in Münster heute, klitschnass, kalt, stürmisch, ist eigentlich alles soweit gut. Klar, die Lage bei Arsenal ist ja jetzt auch nicht unbedingt eitel Sonnenschein, um bei dieser Wetteranalogie zu bleiben, aber wir versuchen eine informative, durchaus emotionale, aber auch optimistische Episode zu produzieren als ersten Teil der Saisonvorschau, oder?
Ich denke auch. Das kriegen wir hin. Ein bisschen Gefühlsausbrüche müssen natürlich auch dabei sein, wie ihr es von mir kennt. Also wir werden alles dabei haben und machen jetzt einen kurzen Break und dann steigen wir gleich ein und gehen voll aufs Ganze.
Genau, so machen wir das. Kurze Pause und dann legen wir los. Gut, Episode 28 vom German Gunners Podcast. Im ersten Teil dieser Episode wollen Christian und ich ein wenig über die Stimmung vor dem Saisonstart sprechen und ein wenig gucken auf die bisherigen Vorbereitungsspiele und auch einen kleinen Ausblick auf das Skandinavien-Wochenende von Arsenal werfen. Und im zweiten Teil gucken wir uns dann ein wenig um auf dem Transfermarkt und beantworten eure Fragen und beobachten schon mal einzelne Spieler, die vielleicht eine wichtige Rolle spielen können für Arsenal in der nächsten Saison. Ja, Christian, 10 Tage sind es noch bis zum Saisonstart der Premier League, 11 Tage noch bis zum ersten Saisonspiel von Arsenal gegen Liverpool. Vielleicht mal ganz generell zu Beginn gefragt, wo siehst du die Mannschaft, wo siehst du den Verein 11 Tage vor dem ersten Liga-Pflichtspiel und wie ist die Stimmung bei dir vor dem Saisonstart?
Die Stimmung ist, was die Vorfreude auf die neue Saison angeht, den Trip zum Eröffnungsspiel natürlich blendend, wie immer. Also da ist die richtig Lust wieder auf Premier League Fußball nach diesem müden Gekicke da in Frankreich, mal wieder ein bisschen was mit Action zu haben. Und was die Mannschaft an sich sonst angeht, eigentlich auch ganz okay, wenn wir natürlich noch Transfers realisieren könnten. Das wäre natürlich eine Thematik nachher für den weiteren Teil dieses Podcasts, aber das trübt so ein bisschen die Stimmung. Ansonsten kann man von dem, was man bisher gesehen hat und wie so die Mannschaft zusammen agiert, eigentlich nicht so unzufrieden sein. Auch so Spieler wie Chaka sind ganz gut integriert worden. Also von daher ist die Stimmung da lediglich durch das Transferfenster getrübt. Aber das ist ja im Prinzip auch nichts Neues und eilt uns ja jeden Sommer wieder und kann eigentlich auf Repeat gelegt werden.
Ja, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass alles mit den noch zu tätigen Transfers steht und fällt. Ich würde dir insgesamt zustimmen, dass die Saisonvorbereitung eigentlich bisher ganz ordentlich gelaufen ist. Es gab jetzt auch keine so großen, irgendwie unvorhergesehene Ereignisse, mit Ausnahme vielleicht der Mertesacker-Verletzung, über die wir auch nochmal später sprechen können. Aber ich denke, ansonsten ist es bisher eigentlich ganz, ganz ordentlich gelaufen. Aber wenn man sich so ein bisschen durch die Fanforen und Fanblogs liest, ist mein Eindruck schon so, dass die Stimmung deutlich pessimistischer und auch getrübter ist als in den vergangenen Spielzeiten. Natürlich auch begründet darin, dass die letzte Saison nicht ganz so ideal gelaufen ist oder anders formuliert vielleicht noch hätte besser laufen können. Und sagen wir mal so, der Druck auf den Verein ist, glaube ich, noch nie so groß gewesen wie jetzt in dieser Sommerpause, die nötigen Transfers zu tätigen. Man hat, glaube ich, seitens vieler Arsenal-Fans gibt es jetzt irgendwie kein keine Toleranz mehr, sondern das muss jetzt wirklich geliefert werden. Und da ist der Verein natürlich sicherlich unter Druck und das merkt man auch. Also das ist eine gewisse Nervosität und auch teilweise Gereiztheit mit jedem weiteren Tag, wo neue Gerüchte aufkommen und teilweise schon Vollzugsmeldungen gemacht werden, aber letztendlich vom Verein nichts offiziell bestätigt wird, ist für die zahlreichen Arsenal-Fans dann doch eher ein Tag, der ja so ein bisschen als verloren gilt, beziehungsweise wo man dann halt eher so ein bisschen Wut und Pessimismus noch mehr aufstaut als eigentlich schon über die ganze Sommerpause hinweg.
Ja, man muss ja auch ganz klar sehen, das ist ja auch keine Stimmung, die jetzt künstlich irgendwie gemacht ist und ohne irgendeine Berechtigung wäre. Es ist nun mal ein Fakt, dass das Transferfenster, glaube ich, dieses Jahr bis zum 3.9. geht, wenn ich mich nicht täusche. Aber eben immer kleiner wird und immer weiter zuschlägt, nicht nur vom Zeitrahmen her, sondern eben auch von verfügbaren Spielern her. Vor einer Stunde oder zwei hat City jetzt den Jesus Gabriel verpflichtet, auch ein Spieler. Sané jetzt vor ein paar Tagen, gut, da wird man sicherlich perspektivisch gedacht haben, aber andere Vereine sind eben dabei und stetig und in hoher Taktzahl dabei, ihre Mannschaft weiter zu verstärken. Und genau das ist dann, was eben diese von dir beschriebene Stimmung eben hervorruft und meiner Meinung nach auch zu Recht eben auch abbildet. Und der Verein muss da einfach reagieren. Und dieses zögerliche Reagieren der letzten, oder Agieren besser gesagt, der letzten Wochen und Monate seit dem Xhaka-Deal ist eben nicht das, was die Fans derzeit auch nur ansatzweise beruhigen würde.
Was muss man denn aus deiner Sicht realistischerweise so als Saisonziel formulieren, beziehungsweise anders gefragt, vielleicht wenn du dich jetzt nicht auf einen Platz festlegen willst, was sind ganz generell deine Erwartungen an die neue Saison?
Ja, die Erwartungen dürfen oder können eigentlich bei Arsenal immer nur sein, dass man eine Meisterschaft spielt. Das alles, was da drunter ist, ist meiner Meinung nach nichts, was dem Verein vom Status, von der Größe, von dem Spielerpotenzial entsprechen würde. Die Frage ist einfach nur, ist das machbar mit dem, was man momentan hat, mit Blick eben auf die besprochenen Verstärkungen der anderen Mannschaften, wenn man schaut, United mit den Zugängen und dann eben mit neuem Trainer Mourinho werden wieder drücken und nicht mehr diese Leistungen abrufen wie unter Farrell, dann muss man einfach sagen, dass es natürlich dann sehr, sehr schwer wird, wenn man nicht selber noch agiert und eben den letzten Schritt zur Vervollständigung des Kaders macht. Von daher ist realistischerweise mit dem, was derzeit an Spielern verfügbar ist, meiner Meinung nach Platz 4, Top, Platz 3 vielleicht. Das würde ich momentan eben als das ansehen, was man da erreichen kann. Aber auch das wird dann eben so eine Thematik, die immer weiter geschürt wird, wenn man nicht selber noch irgendwie sich verstärkt, um zumindest diesen Schritt Richtung Meisterschaft realistischerweise auch angehen zu können und auch wirklich angreifen zu können, ohne dass man sich in gewisser Weise irgendwelchen Illusionen hingibt und je weiter die Saison fortschreitet, dann eben auch der Illusionen berauben muss.
Der Guardian hat ja seit einigen Tagen seine Saisonvorschau für jeden Verein nach und nach veröffentlicht. Da war die Prognose für Arsenal Fünfter. Halte ich jetzt auf, ich meine, man muss darüber diskutieren, ob solche Saisonvorschauen in irgendeiner Form viel Sinn machen. Wir machen jetzt ja auch eine, deswegen muss man natürlich immer eigentlich abwarten, bis das Transferfenster zu ist, um wirklich solche Prognosen zumindest machen zu können. Über die Saisonvorbereitung kann man und soll man natürlich auch ausführlich sprechen. Aber auf Stand oder auf Basis dessen, was bisher an Transfers getätigt wurde, auch im Vergleich zu den anderen Vereinen, die gewöhnlicherweise oben mitspielen, plus eventuell eine Überraschungsmannschaft, die dazukommen könnte, ist so ein fünfter Platz, den der Guardian jetzt als Prognose gegeben hat, eigentlich gar nicht so unrealistisch und heißt aber im Endeffekt auch, und das ist auch vielleicht das, was positiv stimmen sollte, ich meine, meckern und uns aufregen können wir immer noch am 3. September, wenn auf dem Transfermarkt nichts getätigt wurde. Ich meine, der Schritt nach vorne ist jetzt nicht mehr so groß. Man muss halt die 1, 2 oder vielleicht auch 3, je nachdem, nötigen Verstärkungen noch machen. Ich glaube, dann ist man eigentlich ganz gut im Rennen. Und dann, finde ich, könnte man auch die Vorteile eben ausspielen, die der Verein hat. Das ist eine Mannschaft, die seit vielen Jahren einigermaßen zusammenspielt. Es gab jetzt keine großen Veränderungen außerhalb des Vereins, wie zum Beispiel ein Trainerwechsel, wie bei Chelsea und Manchester United und bei Manchester City. Es ist einigermaßen Kontinuität und von der könnte man dann eigentlich auch profitieren. Aber klar, du hast es richtig angesprochen, es sind dann eben noch so ein, zwei oder vielleicht auch drei Transfers in irgendeiner Form zu tätigen. Ansonsten decken sich meine Erwartungen ungefähr auch mit deinen. Und ich glaube, wenn man, auch da kommen wir gleich noch zu, das Interview von Ivan Gazidis in der New York Times sich durchgelesen hat, auch hat der Verein ähnliche Erwartungen wie wir, nämlich dass um Titel mitgespielt wird. Gut, so viel zur Stimmung vor dem Saisonstart. Lass uns doch auf die Vorbereitungsspiele ganz kurz gucken, die eigentlich ja ganz ordentlich abgelaufen sind. 1-1 gegen Lens und dann auf der USA-Reise, die natürlich vor allen Dingen zu Marketingzwecken und zu Promotion genutzt wurde, gab es zwei Siege, 2-1 gegen die MLS Allstars und 3-1 gegen Chivas. Ja, wie viel hast du von den Spielen eigentlich gesehen? Die liefen ja hier mitten in der Nacht. Wie war so dein Eindruck von den drei Partien, die Arsenal bisher absolviert hat?
Also das 1-1 gegen Lens habe ich komplett gesehen. Das war ja auf dem Arsenal Player for free zu sehen. Das war also fürs erste Vorbereitungsspiel war es ordentlich. Man hat natürlich schon unter Druck gestanden, weil man mit einem Lens einer Mannschaft gegenüberstand, die auch schon weiter in der Vorbereitung war und auch nicht die Anzahl natürlich an Nationalspielern hatte, die eben nicht oder verspätet zurückkam. Das war in Ordnung im Endeffekt als Einstieg der ganzen Geschichte. Das 2-1 gegen die MLS Allstars und das 3-1 gegen die Chivas habe ich natürlich wegen der Zeitverschiebung mir dann nicht angetan, habe das dann auf die Highlights beschränkt. Ich denke, da kann man auch nicht meckern. Also als erstes Team, glaube ich, der die MLS Allstars überhaupt geschlagen hat, seitdem es da solche Freundschaftsspiele gibt. Und
trotz eines Gegentreffers von Drogba.
Ja, das ist ja gut. Das musste einfach in das Screenplay mit rein. Also das wäre unfassbar gewesen, wenn das nicht passiert wäre. Aber ansonsten war das eigentlich okay und dann hat man auch gute Ansätze gesehen, von Oxlade Chamberlain beispielsweise, der auch da mit Toren glänzen konnte, aber auch Akpom, der vorne in der Zentrale war. Xhaka hat sich sehr gut eingefühlt in den Spielen, muss man wirklich sagen. Da hat man gleich gesehen, dass er genau eigentlich dieser Typ und Spieler ist, den wir eigentlich auch schon in den Episoden vorher charakterisiert haben und auch gezeichnet haben, für alle, die ihn nicht so gut kennen. Das war schon wirklich eine gute Sache und im Endeffekt in der Kombination mit dem Promo-Termin und auch dem Fakt, dass auch mal die unheimlich große Fanbasis in den USA mit diversen Fanclubs auch mal die Möglichkeit hatte, da die Mannschaft hautnah zu erleben, eigentlich denke ich ein gelungener Trip insofern, dass man auch nicht nur Ergebnisse, sondern auch so ein bisschen Stimmung mitgenommen hat.
Ja, nächstes Jahr ist, glaube ich, Australien dran in der Vorbereitung, wenn ich richtig informiert bin. Ich weiß gar nicht, ist Freddy Ljungberg, glaube ich, jetzt da gewesen, die Tage mal oder so? Irgendwas habe ich so aus dem Augenwinkel mitbekommen. Ich glaube, Australien steht im Sommer 17 an. Klar, natürlich, wir haben ja auch schon häufiger drüber gesprochen, dass die Premier League mittlerweile echt ein global vermarktetes Produkt ist und dann muss man natürlich auch in die einzelnen Weltregionen fahren, um da, ja, um sich zu zeigen und um präsent zu sein, auch wenn das natürlich immer mit sehr viel logistischem Aufwand verbunden ist und auch mit sehr viel, ja, man kann darüber diskutieren, ob solche Testspiele, ob die dann irgendwie sehr aussagekräftig sind. Klar, es geht vor allen Dingen um Fitness und solche Sachen, aber ja, man sollte solche Testspielsiege jetzt dann auch nicht überbewerten, weil zumindest das, was ich in den Highlights gesehen habe, die Gegner von der Qualität jetzt auch nicht so gut und so überragend waren, sondern es geht so ein bisschen, glaube ich, eher ums Einspielen, um die Abläufe wieder einzustudieren, um vielleicht auch mal die ein oder andere Sache auszuprobieren, jetzt gerade in der Innenverteidigung vor dem Hintergrund, dass wir da aufgrund von Verletzung beziehungsweise Koscielny noch im Sommerurlaub ein wenig unterbesetzt sind, auch mal ein oder zwei Abläufe und Variablen zu testen. Und wenn man das unter dem Gesichtspunkt sieht, denke ich, ist das schon eine ganz erfolgreiche Reise dahingehend eigentlich gewesen. Du hast Oxlade Chamberlain und Xhaka eben schon und auch Akpom angesprochen. Irgendjemand, der dich noch überzeugt hat bzw. positiv überrascht hat. Wie hast du unseren neuen Innenverteidiger Rob Holding gesehen?
Ja, wäre der Name gewesen, der jetzt von mir genannt worden wäre. Erstaunlicherweise wirklich gut. Also was heißt erstaunlicherweise? Also ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass er mit Physis oder eben seiner körperlichen Präsenz einfach nicht irgendwie in diese Mannschaft passen würde oder reinkommen würde. Aber es schien mir so, dass er relativ geschmeidig irgendwie schon so in diese Abläufe integriert gewesen ist, obwohl er eigentlich im Endeffekt jetzt maximum 2 Wochen eigentlich mit der Mannschaft erst zusammen ist. Was wiederum natürlich auch für diese Thematik spricht, dass die Mannschaft schon lange zusammen ist. Es ist natürlich einfacher, jetzt einzelne Leute daran zu integrieren und dass es auch vielleicht reibungsloser funktioniert und nicht immer eine Menge an neuen Spielern ist, die sich erstmal finden müssen. Aber Rob Holding fand ich wirklich gut und ich glaube auch nicht, dass, was viele am Anfang spekuliert hatten, dass er nochmal verliehen wird. Nicht nur vor dem Hintergrund, dass Mertesacker jetzt sich verletzt hat und bis 2017 quasi ausfallen wird, sondern auch einfach, weil ich ihn für einfach wie gemacht für die Premier League eigentlich ansehe und er sicherlich da seine Meriten sich verdienen muss und auch da natürlich erstmal kleine Brötchen backen muss, aber er bringt eben vieles mit und das hat man in den ersten Testspielen auch gegen natürlich, wie du schon sagst, geringer einzustufende Gegner wirklich sehr gut gemacht und the only way is up. Also ich denke, Rob Holding hat auf jeden Fall eine Menge Potenzial und kann in dieser Saison sicherlich eine entscheidende Rolle, eine überraschende Beteiligung in dieser Mannschaft finden.
Gut, jetzt haben ganz viele Fragen, die sich gerade durch deine Antwort so ein bisschen ergeben haben, beziehungsweise Themen, die wir besprechen müssen. Du hast schon die Verletzung von Mertesacker angesprochen und ich wollte aber gerne nochmal auf einen Punkt bezüglich Rob Holding zu sprechen kommen. Du hast es schon ein bisschen angedeutet, man kann darüber diskutieren, welche Perspektiven er im Team insgesamt bekommen wird. Wenger scheint insgesamt sehr positiv überrascht zu sein von ihm. Er hat doch nur 2 Millionen Pfund Ablöse gekostet, also eigentlich ein relativ günstiges Schnäppchen. War Boltons Spieler der vergangenen Saison. Wie siehst du die Perspektiven jetzt auch vielleicht vor dem Hintergrund der Mertesacker-Verletzung? Also du sagst jetzt, du hältst es für eher unwahrscheinlich, dass er verliehen wird für die neue Saison.
Ja, denke ich schon. Dafür ist er zu stark schon meiner Meinung nach integriert worden. Viele machen das an der Vergabe der Rückennummer fest, die, glaube ich, im sehr weit unteren Bereich liegt. Das halte ich jetzt für einen Quatsch. Ich meine, kann man natürlich als Indikator nehmen. Aber für mich ist einfach diese Integrierung in die Mannschaft ein starker Punkt. Natürlich kann sich gewisserweise was ändern, wenn man sagt, wir schaffen es nicht, einen weiteren Abwehrspieler zu verpflichten, was ja auch auf der Agenda steht, wie wir ja nachher auch noch sicherlich diskutieren werden, dann kann man natürlich definitiv sagen, dass er bleiben wird. Ist auch, glaube ich, vielleicht so eine Interdependenz zwischen der Frage, was macht man mit Chambers? Verleiht man ihn auch, um ihm nochmal vielleicht diesen nächsten Schub oder Schritt zu geben? Da soll es ja auch einige Interessenten für ein Leihgeschäft geben. Das sind so Sachen, die hängen so in gewisser Weise in so einer Triangel zusammen. Aber ich denke, dass Wenger ihn in dieser Saison natürlich nicht für die erste Elf einplant. Ich meine, Sachen können immer passieren und sich in eine Richtung entwickeln, wie wir mit Bellerin gesehen haben. Und da bist du einfach drin und in einem Lauf. Aber ich glaube, wenn es nach einem gewissen Plan und Schema abläuft, dann wird er Sachen wie den Capital One Cup kriegen, den FA Cup vielleicht auch und immer wieder entsprechend einspringen, wenn Not am Mann ist. Und zu Beginn der Saison wird definitiv Not am Mann sein, aufgrund der Tatsache, dass Koscielny sehr spät zurückkommen wird, Mertesacker verletzt ist, Gabriel noch ein bisschen kränkelt. Er kann eher schneller im Fokus stehen, als vielleicht manche Leute denken.
Gut, du hast die Verletzung von Mertesacker jetzt schon häufiger mal angesprochen. Knieverletzung fehlt Bis Januar 2017, also man muss ja immer vorsichtig sein bei solchen Prognosen, gerade auch bei Arsenal-Spielern, aber Wenger hat von so 5 Monaten gesprochen, was ungefähr heißt, dass er wahrscheinlich im Januar wieder zur Mannschaft zurückkehrt. Jetzt hat Mertesacker die letzte Saison gar nicht so viel gespielt, beziehungsweise weniger als in vorherigen Spielzeiten. Trotzdem, wie schwerwiegend siehst du seine Verletzung an? Insgesamt fürs Team, sowohl eben von der Person Mertesacker und damit auch von der Position, aber auch eben von der Person, nehme ich jetzt damit verbunden die Frage, wer soll neuer Kapitän werden, wer ist jetzt sozusagen der Anführer beziehungsweise der Bezugspunkt auf dem Feld?
Wir hatten in einer letzten Ausgabe ja auch schon mal bei Mertesacker aufgrund von Hörerfragen gesprochen und waren da ja im Endeffekt unterm Strich zu dem Ergebnis gekommen, dass er wahrscheinlich ja ohnehin nicht mehr die vielleicht primäre Rolle in der Startelf spielen wird und das vielleicht weiter noch zurückgefahren wird. Von daher kann man natürlich sagen, gut, eine Verletzung wiegt jetzt in Anführungsstrichen nicht ganz so schwer wie von einem Stammverteidiger. Nur halte ich das für zu kurz gedacht, weil Mertesacker immer noch ein guter Verteidiger ist und du eben insbesondere bei Arsenal auch im Abwehrbereich immer Problematiken hast, dass du Ausfälle hast und dann entsprechend eben auch gleichwertig oder zumindest nah da dran ersetzen musst. Von daher ist es für mich schon eine schwerwiegende Verletzung, die ja, nicht nur die Kader- und Transferplanung natürlich extrem nochmal anheizt, sondern eben auch bezüglich der Kapitänsfrage nochmal neue Fragen auf, wie du gerade schon angedeutet hast. Da war ohnehin ja die Frage, mache ich Mertesacker zum Kapitän, obwohl er vielleicht nicht immer spielt.
Das war jetzt eigentlich ja eine fixe Entscheidung, oder? Oder zumindest war es sehr wahrscheinlich, dass es so passiert.
Ja, also was Offizielles gab es ja nicht wirklich richtig, aber man hatte das so im einheitlichen Konsens verstanden. Klar kann ich einen Spieler, der nicht immer spielt, zum Kapitän machen. Haben wir ja oft gehabt mit Arteta auch in den letzten Spielzeiten. Das ist die Frage. Also für mich ist eigentlich dadurch die Frage neu aufgeworfen. Man könnte natürlich sagen, man lässt es einfach bei der Geschichte und macht dann eben den Vizekapitän in der Zeit immer zum Stammkapitän, was wahrscheinlich Peter Cech sein wird. Ich weiß es nicht genau, aber das ist die einzige logische Konsequenz bei der ganzen Geschichte. Und im Endeffekt, wer nachher dann das Armband trägt und wer tatsächlich der Redelsführer in der Mannschaft in der Kabine ist, sind ja sowieso immer 2 Paar Schuhe. Von daher würde ich mich persönlich nicht so sehr daran festmachen, ob ich hier den entsprechenden Stofffetzen am Arm trage oder nicht.
Gut, dann lass uns den ersten Teil dieser Episode dahingehend abschließen, dass wir auf das kommende Wochenende noch einen kurzen Blick werfen. Arsenal wird, bevor es dann am 14. August gegen Liverpool geht, noch 2 weitere Testspiele absolvieren. Am Freitag 20.30 Uhr bei Viking Stavanger dürfte, glaube ich, über den Arsenal-Player auch wieder zu sehen sein. Hat allerdings natürlich den Nachteil, dass parallel Kaiserslautern gegen Hannover 96 läuft. Und am Sonntag um 19 Uhr deutscher Zeit spielt Arsenal in Helsinki gegen Manchester City. Das sind die beiden Spiele der Skandinavien-Tour. Jetzt habe ich vorhin noch gelesen, dass Jack Wilshere wieder, surprise, surprise, verletzt ist. Und fraglich ist für die Skandinavien-Reise, eventuell sogar auch für das Liverpool-Spiel, gibt aber noch keine offizielleren oder konkreteren Aussagen, wobei mich wundert es jetzt ehrlich gesagt nicht, aber er scheint auf alle Fälle nicht einsatzbereit zu sein für das Wochenende. Was die Personalie angeht, müsste ich jetzt aus dem Kopf heraus sagen, aber ich glaube, dass Ramsey und Alexis wieder mit dabei sind. Özil steigt, glaube ich, jetzt die Tage wieder ins Training ein und auch die anderen EM-Fahrer. Aber ich glaube, Ramsey und Alexis sind auf alle Fälle dabei in Skandinavien. Und Alexis hat ja auch schon gesagt, dass er trotz seiner Fußverletzung oder Knöchelverletzung, die er sich bei der Copa America zugezogen hat und trotz der eher aus seiner Sicht kurzen Vorbereitung, er doch sehr gerne spielen würde am Sonntag gegen Liverpool. Denke ich, wird noch nicht so sein. Wir können über die Aufstellung für Liverpool nachher vielleicht noch ein bisschen spekulieren oder in der kommenden Episode, aber ich denke, es ist ganz gut, dass Ramsey und Alexis auf alle Fälle wieder mit dabei sind.
Definitiv. definitiv sehr gut. Also Ramsey natürlich nach der EM, die für ihn wirklich sehr, sehr gut gelaufen ist, mit sehr viel Selbstbewusstsein sicherlich auch in die Vorbereitung geht. Alexis ist einfach gallig und ich finde das einfach geil. Also das ist genau der Spieler, den du brauchst, um eben einen Titel zu gewinnen. Ja, der sagt, ich will unbedingt spielen und ich biete mich an und ich fordere das quasi vom Trainer ein, in einer positiven Art, aber irgendwie. Das sind die Spieler, die du brauchst und nicht solche Weicheier, die da rumeiern. Einfach klasse. Und ob er jetzt spielt, glaube ich zwar auch noch nicht genau, aber naja, es ist auf jeden Fall positiv, dass er dabei ist. Jack Wilshere, ja, wie du sagst schon, surprise, surprise, ist unfassbar. Also ich meine, der Mann muss Glasknochen haben und dass da auch noch keine weitere Info zu rausgegeben worden ist.
Ja, lässt Schlimmeres befürchten,
ja,
oder?
Ja, genau. Das macht mich eher zweifelnd und und glaube ich, es wird, also ich gönne es ihm nicht, aber ich glaube, es wird genau wieder genau das passieren, was die letzten Jahre auch passiert ist. Und das wiederum zeigt, dass du mit ihm eigentlich langfristig nicht planen kannst, weil er einfach dafür nicht gemacht ist. Aber
ja, wobei wir das ja auch schon häufiger gesagt haben, auch in einer der letzten Episoden im Vorfeld auf Kaderplanung, Mittelfeldzusammenstellung, du kannst seriös nicht mit Wilshere planen für eine Saison.
Nee, geht gar nicht. Also es geht auch gar nicht. Und wir werden es ja sehen. Wahrscheinlich werden wir Montag vielleicht schon in der zweiten Ausgabe ein bisschen mehr wissen. Aber es ist irgendwie verrückt und eigentlich schade. Aber gut, wir werden da jetzt nicht spekulieren, weil wir es ich denke nicht wissen, aber da muss man natürlich definitiv gucken und schauen, wie man sich dann auch weiter da aufstellt.
Gut, Episode 28, dann machen wir eine ganz kurze Pause und im zweiten Teil dieser Episode sprechen wir ganz ausführlich über das Transferfenster, die Aussagen von Ivan Gazidis in der New York Times, beantworten eure Leserfragen und spekulieren ein wenig über die Aufstellung für das Liverpool-Spiel. Kurze Pause und dann geht's hier gleich weiter. So, eine Tasse Tee ist neu eingeschenkt, dank des verfrühten Herbsteinbruchs in Münster heute. Der zweite Teil von Episode 28 vom German Gunners Podcast. Christian und ich wollen ausführlich über das Transferfenster sprechen, ein paar Namen diskutieren, die jetzt bei einem Vorbehalt in den letzten Tagen mit Arsenal in Verbindung gebracht wurden. Kein Verein wird ja so häufig mit so vielen Namen in Verbindung gebracht und am Ende kommt so wenig bei rum wie Arsenal. Auch das bestätigt sich in diesem Transferfenster wieder. Und dann wollen wir noch auf ein paar Protagonisten, auf ein paar einzelne Spieler gucken, die vielleicht eine wichtige Rolle spielen können in der neuen Saison und beantworten natürlich auch eure Fragen. Ja, Christian, fangen wir mal an mit dem Interview, das der Chief Executive Ivan Gazidis in der New York Times vor ein paar Tagen gegeben hat. Das war ein relativ langes Interview, das ich eigentlich auch jedem mal empfehlen kann. Steht auf der Internetseite der New York Times, ist auch nicht hinter der Paywall. Die mediale Betrachtung dieses Interviews hat sich dann sehr stark auf den einen Satz konzentriert, den er sagt, oder die Sequenz, wo er sich äußert und sagt, ja, Arsenal hat zwar viel Geld, aber wir haben nicht so viel Geld, beziehungsweise nicht Geld genug, um mit den finanzstarken Teams in der Premier League und auch in Kontinentaleuropa mitzuhalten. Aber auf der einen Seite sagt er selbst, wir sind auch verdammt dazu, Titel zu holen. Ja, wie bewertest du die Aussagen von Gazidis?
Ja, zum einen sehr verwirrend, wenn man betrachtet, was er vor 2 Jahren ungefähr gesagt hat, als der ganze Puma-Deal eingestiehlt worden ist, wo es im Prinzip genau die andere Marschrichtung gab, wie wir werden Großes erwarten, wir werden dann wieder auf dem entsprechenden Level mit den anderen finanzstarken Clubs mitspielen. Das zum einen und zum zweiten fand ich sehr missglückt im Sinne von vom Zeitpunkt her betrachtet. Also wenn man die ganze Stimmung unter den Fans hinsichtlich des Transferfensters und eben gerade nicht getätigten Transfers momentan eben sich anschaut, wie wir es ja auch schon im Einspann immer ganz kurz angerissen haben, ist das PR-technisch einfach eine Katastrophe, sowas rauszuhauen. was man natürlich jetzt im Endeffekt weiter auch in der Entwicklung dieser ganzen Geschichte sieht, weil jetzt seit ein paar Tagen immer wieder Geschichten hin und her gehen, wo dann auf einmal Wenger dann über Gazidis dann erzählt, wie er sich verhält und sagt, ach, ich muss ihn ja bremsen, das finde ich viel verpflichtend, so überspitzt gesagt, macht das Ganze meiner Meinung nach irgendwie nur lächerlich und zeigt, dass man im Zweifel einfach vielleicht das Geld hat, aber sich nicht eingestehen will, dass man keinen hat, der einen Transfer einfach mal festnageln kann.
Wie schätzt du das ein? Gibt es da irgendwie einen Riss oder schlechtes Verhältnis zwischen Gazidis und Wenger, also zwischen sportlicher Führung auf der einen Seite, finanzieller Führung des Vereins auf der anderen Seite, dass die sich da irgendwie nicht einig werden und das auch vielleicht das Problem ist, warum es immer so hakt?
Ich glaube nicht, dass es einen Riss gibt. Ich glaube, das einzige Problem in Anführungsstrichen bei der ganzen Geschichte ist, dass die Entscheidungen, die getroffen werden, alleine Wenger trifft. Also es sind ja nicht nur in dieser Saison, sondern auch mehrfach immer wieder auch vom Board eben gesagt worden, okay, Wenger kann über gewisse Funds verfügen und die sind sicherlich nicht klein und die reichen auch aus, um mit den anderen finanzstarken Teams, also nennen wir sie doch beim Namen City, United, Chelsea, insofern mitzuhalten. Zumindest bei den Sachen, die man jetzt hier erwerben will.
Die Frage ist mitzuhalten auf einer soliden finanziellen Basis.
Ja, die Frage ist eben immer nur, ob man diese Beträge ausgeben will. Wir sind uns alle darüber einig und das auch schon seit langem, dass diese Beträge exorbitant hoch sind, total schwachsinnig und überhaupt jeglichen Boden verloren haben. Völlig d'accord. Problem ist eben nur, dass das im derzeitigen Geschäft einfach nicht mehr funktioniert. Und wenn man dann so viele Funds zur Verfügung hat und dann dabei auch noch wirtschaftlich gut dasteht, ist eben die Frage, was man macht. Und da habe ich eben das Gefühl, dass Wenger eben sagt, oldschool, nee, ich gebe nur Summe X dafür aus, mehr ist es nicht wert und mehr ist er mir auch nicht wert. Und das Wort, was er eben hat, ist dann eben Gesetz. Und schön konnte man das, wenn man es vorher noch nicht so richtig geglaubt hat, an der Darstellung von Kim Källström über seine besten 15 Minuten seiner Fußballerkarriere ersehen. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast.
Ja, habe ich.
Ja, das war der Beitrag von Kim Källström, den er, ich weiß gar nicht, wo der veröffentlicht war.
Ich glaube, bei Reddit, Zeitung. Oder?
Ja, es ging jedenfalls für alle, die es nicht gelesen haben, immer um die Thematik, dass er doch im Halbfinale des FA Cups vor zwei Spielzeiten ja eingewechselt worden ist und hat ja danach ja auch den entscheidenden Elfmeter geschossen. Und um diese Situation, dass das einfach das Highlight seines Fußballlebens war, was ich natürlich schon irgendwie erschreckend finde, aber auch andererseits gut für die Arsenal-Perspektive. Aber der Hauptfokus dieser Geschichte lag eigentlich auf der Verpflichtung von Källström. Das war ja auch wieder so eine Geschichte. Letzter Tag Transferfenster, man hat gewartet, es passierte nichts, man musste agieren. Dann kam Källström. Es stellte sich heraus, oh, der Junge hat eine Rückenverletzung, können wir eigentlich machen? So, und was ist da passiert? Beschreibt er ganz, ganz schön und ganz plastisch. Ja, Wenger hat gesagt, ja, entweder habe ich jetzt keinen oder dich, ich nehme dich jetzt. Und wie er es eben einfach sagt, was der sagt, ist da Gesetz. Und genau das ist der Punkt. Es gibt keinen, der drüber steht, der eine Entscheidung durchdrücken kann und der sagen kann, so, wir legen jetzt da nochmal 10 Mille drauf, dann holen wir den. Ne, lass doch die 10 Mille 10 Mille sein und gut ist. Das ist genau der Punkt. Genau das ist, glaube ich, da die Problematik. Nicht irgendein Riss zwischen irgendwelchen Personen. Ich glaube, das ist alles ganz dufte. Nur das ist die Problematik, dass du einen Entscheider hast, der in gewissen Situationen vielleicht über seinen eigenen Schatten nicht hinwegspringen will.
Gut, klar, das mag sein. Das haben wir auch schon häufiger als Problem irgendwie identifiziert. Ich frage mich dann immer, warum das Arsenal Board und auch selbst dann eben Gazidis nicht dazu in der Lage sind, Argumente bringen zu können, um Wenger in irgendeiner Form mal zu überzeugen und zu sagen, hier komm, das Geld ist da, jetzt zahlen wir einfach mal ein bisschen mehr und holen uns diesen Spieler. Also es ist jetzt auch...
Aber das ist relativ einfach zu erklären. Kroenke ist ein Businessman, der will einfach, der guckt mehr auf sein Outcome aus der ganzen Geschichte.
Ja, aber der wird ja nicht schlechter dadurch.
Ja, zumindest erstmal mehrere Millionen weg. Das ist ja dann mal Fakt, wenn du simpel drauf guckst. Na klar, ist das kurz gedacht, aber das Argument zieht ja erstmal. Dann hast du die anderen, die sind keine wirklichen Entscheider. Sie sind auch nicht vom wirklichen Fußballer-Hintergrund kommend. Das heißt, du hast keinen, der im Prinzip diese Durchsetzungskraft hat. Der Einzige, wo ich es noch hätte wäre Gazidis gewesen.
Ja, aber diese Fußball-Expertise, die hat Gazidis natürlich, weil er auch durchaus Erfahrung auch in der Major League Soccer hat, aber das ist ja jetzt letztlich nicht auch derjenige, der in irgendeiner Form sagt, der Spieler muss es jetzt sein, weil der erfüllt die und die Bedingung, sondern das wird ihm ja Wenger wahrscheinlich sagen oder in irgendeiner Form das Trainerteam um Wenger oder die sportliche Führung, die sagt, ja, der könnte das sein. So, und wenn jetzt Wenger sagt, den würden wir eigentlich gerne haben, aber der ist jetzt eigentlich zu teuer. Warum dann Gazidis nicht in der Lage ist zu sagen, ach komm, wenn ihr den unbedingt haben wollt, wir legen jetzt mal die 10 oder 20 Millionen Pfund da mehr noch drauf und dann ist die Sache einfach mal gegessen. Also dass es da überhaupt keinerlei Spielraum gibt, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Wenger da so stur ist und sagt, nee, also wenn der jetzt 35 Millionen Pfund kostet, das zahle ich nicht. Oder ich warte bis Ende August, dass da in irgendeiner Form hat ja auch die finanzielle Führung des Vereins in irgendeiner Form eine Verantwortung, um zu gucken, ja gut, ich muss den Verein in irgendeiner Form ja auch sportlich weiterentwickeln und das Geld ist da. Also ich verstehe nicht, wie man sich da nicht einigen kann. Und wenn man aus meiner Perspektive sieht das dann eben so ein bisschen aus, als würde das doch irgendwie persönlich nicht ganz so gut funktionieren, weil im Endeffekt haben beide dieselben Interessen, nämlich man möchte den Verein stärker machen. Wenger identifiziert Spieler, die Scouts gucken sich das alles an, sprechen mit Wenger. Auf der anderen Seite sitzt Gazidis und sagt, ich habe so viel Geld, beziehungsweise wir haben genug finanzielle Mittel, um auch ein oder zwei teure Transfers zu tätigen. Warum wird dann 1 und 1 nicht bei Arsenal 2, sondern 1,2 nur oder so? Also es ist jetzt aus meiner Sicht, wie gesagt, ich bin ja in die Abläufe überhaupt nicht eingebunden, aber aus meiner Sicht sieht das jetzt nicht unüberwundbar aus. Und wenn man sich anguckt, dass in irgendeiner Form, ich weiß nicht, inwieweit Gazidis Einfluss darauf hat, wie viel Arsenal für einzelne Spieler bietet. Ich habe ein bisschen den Eindruck, wenn man sich anguckt, welche Ablösesummen oder Gebote so rumschwirren, ist das einzig und allein die Entscheidung von Wenger und Wenger setzt, und dann sind wir wieder bei deinem Punkt, den du angesprochen hast, immer zu niedrig an, beziehungsweise nicht marktkonform, beziehungsweise immer noch so mit Preisen, die man eigentlich vor 2 oder 3 Jahren hätte aufrufen dürfen, als es diesen neuen TV-Vertrag und auch die Commercial, die jetzt noch nicht gegeben hat. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem. Wenger hat auch einfach zu viel Macht und zu viel Sagen in diesen finanziellen Fragen noch. Und eigentlich müsste Gazidis, der den Markt ja beobachtet und der ein absoluter Finanzfachmann ist, ja sehen, dass du mit einer, keine Ahnung, 15 Millionen oder 18 Millionen Pfund Gebot Mustafi nicht holen kannst und auch mit einem 25 oder 30 Millionen Pfund Angebot für Lacazette abblockst bei den Vereinen. Ich meine, warum macht man das, wenn man von vornherein weiß, das reicht nicht?
Das ist ja genau der Punkt. Ich denke einfach, dass das alles so sehr auf Wenger fixiert ist, in allen Bereichen. Und dass es in dem Bereich dann eben hinderlich ist. Und was du schon sagst, das ist ja keine Neuigkeit, die jetzt gerade dieses Mal auftaucht, vor dem Hintergrund, dass die Ablösesummen so hoch sind. Die Abläufe sind ja jedes Jahr genau die gleichen. Du hast sämtliche Vereine investieren, früh gucken ihre Spieler aus, gehen hin, holen sich die Spieler. Ja,
ist ja aber es das jemals machen wir ja auch. Wir identifizieren ja auch Positionen und wir identifizieren auch Spieler.
Ja, wir identifizieren Spieler, reden 5-mal drüber und beim 6. Mal hat ein anderer einfach zugegriffen, hat sich den geschnappt oder den wir identifiziert haben, kriegen wir nicht, weil wir einfach zu dämlich sind, einen höheren Betrag zu bieten. Beispielsweise Lacazette, was du gerade angesprochen hast. Das ist doch, also der Lyon-Präsident hat nach meinem dafür sicherlich auch nicht mehr alle oben im Stübchen ganz gerade. Aber das ist doch offensichtlich, dass dieser Mann einfach nur mehr Geld will. So, wenn ich jetzt mit 35 Millionen Pfund da reingehe für einen Spieler, der top ist, da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Ne? Das Argument, der war nicht im französischen Kader, ist ja sowieso schwachsinnig. Ja? Benzema war auch nicht im Kader. Aber der ist ein Top-Spieler in Europa und der ist auch begehrt. Da kann ich nicht mit 35 hingehen und auch nicht mit diesem Argument, ach, das ist ja mal ein Einschießgebot, ach, wir gucken mal, tralala, Kindergeburtstag und nachher blasen wir alle Kerzen aus und dann sind wir alle glücklich und machen Ringelpiez mit anfassen. So funktioniert es nicht. Ja, du musst da hingehen. Ich meine, City ist zu Schalke auch nicht hingegangen, hat gesagt, ach, wir hätten den Sané mal gerne, wir geben euch vielleicht mal 15 Millionen, wollte uns den geben. Ja, das ist auch nicht passiert. Genauso wie man die ganze Mkhitaryan-Geschichte bei United so nicht angegangen ist, ne? Oder wie man bei Juventus nicht den Higuain-Deal so angegangen ist. Da hat man einfach gesagt, wisst ihr was, coole Idee, wer wollte uns nicht geben, ja, dann zahlen wir die Ausstiegsklausel und gut ist. Dass das völlig überzogener Preis. Da sind wir uns so einig, dass wir den auch nicht hätten zahlen sollen auch. Aber das ist einfach eine Frage, wo es einfach mal darum geht, wie agiere ich in einem solchen Markt? Habe ich Ellenbogen? Zeige ich, was ich will? Drücke ich es durch? Und wenn man das betrachtet, ist Arsenal echt auf Kindergeburtstag-Niveau, das ist schon nicht mehr auszuhalten. Und das ist immer das Gleiche. Und es wird immer schlimmer, je weiter das Fenster schließt, weil der Druck auf den Verein immer größer wird, die anderen es wissen und die anderen keinen Ersatz mehr kaufen können. Und so wird deine Option immer weniger. Und das ist genau das Gleiche, was jetzt auch wieder passieren wird. Und diese Thematik, es bewegt sich erst immer alles in der letzten Woche des Fensters, in den letzten 3-4 Tagen, meiner Meinung nach eine reine Schutzbehauptung, die einfach nicht der Tatsache entspricht. Da bewegen sich noch Sachen, klar, aber nicht die Top-Sachen.
Jetzt bist du emotional geworden das erste Mal.
Ja, aber mal am besten Willen. Also ich meine, dir geht es genauso, wie es mir wahrscheinlich auch geht. Das Erste, was ich morgens mache, ja, noch bevor ich ins Bad gehe, ja, ich gucke einfach drauf, was hat sich getan.
Und ich suche bei Twitter immer nach Arsenal und den entsprechenden Namen.
Genau, ja, das schlägt mir Twitter schon von alleine vor. Das ist schon schrecklich. Ja. Die müssen da irgendwie im Headquarter auch denken, der muss ja Paranoia haben. So, und das zieht sich den ganzen Tag über hin. Ja. In der Mittagspause, nachher zum Abend, jedes Mal. Und du guckst und guckst und Twitter refresh und es passiert einfach nichts. Ja. Und das ist einfach jedes Mal das Gleiche ist. Das ist doch zum Kotzen. Das ist echt zum Kotzen. Und wir können die Namen ja durchgehen und wir haben auch mittelmäßige Spieler, sich einen besseren Vertrag zu holen bei dem Verein, wo sie eigentlich gar nicht weg wollen. Ja? Am besten das Beispiel ist Herr Icardi und seine Managerfrau. Wenn du die schon siehst, dann weißt du schon, was die hinter den Ohren hat. Die will einfach nur die neueste Louis Vuitton-Tasche kaufen und dafür müssen es eben 5 Millionen mehr sein im Jahr. Das ist einfach Quatsch. Und dann hält man sich fest, dass man diesen Ort irgendwie manuell einstellen kann. Ne? Dann weißt du nicht mehr, was du mit dem Tag noch anfangen sollst. Echt nicht. So, jetzt bist du dran.
Ja,
ich hoffe, ich spreche hier aus dem Herzen, aber das ist doch einfach, das ist doch wirklich Bullshit, ne? Also echt, mal ohne Flachs.
Ja, mir geht's ähnlich. Ich sehe es nur ein bisschen zurückhaltender, weil ich vielleicht nicht ganz so, wie gesagt, ganz so hohe Erwartungen hatte und ungefähr weiß, wie Arsenal auf dem Transfermarkt agiert. Und diese ganzen Namen, die immer genannt werden, ich die halt nicht für bare Münze nehme, weil da irgendwelche Alibi-Journalisten irgendwelche Gerüchte streuen und dann wird der oder der kontaktiert und sagt, ja, das habe ich auch gehört und dann wird das zu einer Nachricht. Wie gesagt, ich warte eigentlich darauf, dass in irgendeiner Form der Verein mal bestätigt, ja, wir sind in fortgeschrittenen Verhandlungen und der Spieler, wir sind mit dem einig und gut ist. Weil bei dem Punkt sind wir ja jetzt, du hast schon ein paar Namen genannt, aber der Verein ist sich ja offensichtlich einig, sowohl Wenger als auch Gazidis, dass es noch einen Verteidiger und einen Stürmer geben muss. Stürmernamen Mahrez, Lacazette, Verteidiger Mustafi. Wenn das drei Spieler sind, die der Verein identifiziert hat, weiß ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr. Und die Spieler werden auch immer weiter genannt in der medialen Berichterstattung. Also scheint da offensichtlich auch vielleicht ein bisschen was dran zu sein. Ist es ja jetzt eigentlich nicht mehr so schwer, da in irgendeiner Form in Verhandlungen einzusteigen. Deswegen, wenn es aus diesen dreien zwei werden, wäre ich sehr zufrieden. Und wenn nicht, dann würde ich wahrscheinlich auch so ein Rant machen, aber dann eben erst Ende August, weil es ist noch ein bisschen Zeit und vielleicht tut sich da noch was, aber meine Erwartungen sind jetzt auch nicht so hoch. Dahingehend, dass es ein Verteidiger und ein Stürmer wird und aus den Namen, die da genannt sind, sollte es halt einer werden oder jemand, der adäquat vielleicht so ähnlich in irgendeiner Form die Mannschaft verstärken kann oder nicht. Bei der Gelegenheit, wir können das Interview von Gazidis dahingehend vielleicht nochmal in etwas positiveres Licht rücken, dass das, was er da gesagt hat, auch sehr viele gute Sachen dabei sind und auch sehr viele richtige Punkte. Und er nochmal darauf eingeht, die Philosophie des Vereins, Jugendliche und junge Spieler auszubilden, dafür zu sorgen, dass finanziell stabil gearbeitet wird, dass man sich nicht übermäßig verschuldet, dass man darauf achtet, dass man sowohl als Verein als auch die einzelnen Spieler, Trainerteam, wie Vorstand eben so eine gewisse Philosophie verfolgt, die nach innen lebt und auch nach außen zeigt. Das ist alles sehr richtig und das ist auch ganz gut und das finde ich auch sympathisch und das kann man ja in Zeiten von dem modernen Fußball auch nochmal so deutlich machen. Es wird eben nur ein Problem, wenn man diese Philosophie hat und auch diese Haltung hat und so viel Geld hat und letztendlich das beide nicht miteinander kombiniert wird. Das sehe ich eigentlich als das Hauptproblem. Man kann ja auch sagen, gut, wir wollen um Titel mitspielen, wir sind verdammt, Titel zu holen. Wenn ich das sage, dann muss ich eben auch die Mannschaft dafür haben und dann muss ich auch die Spieler holen, die mir Titel bringen können. Heißt im Endeffekt auch, und wenn ich diese Spieler haben will, dann muss ich halt eben relativ viel Geld hinlegen. Und da ist eben dieses Paradox, beziehungsweise diese Diskrepanz zwischen Außendarstellung und tatsächlicher Umsetzung. Und das nervt mich eigentlich viel mehr, dass immer sehr viel geredet wird und letztendlich wenig dabei rumkommt.
Ich denke auch, man muss natürlich dann auch den Aussagen irgendwelche Taten folgen lassen. Ne? Also wenn man jetzt die ganzen Punkte anführt, die sind auch alle völlig in Ordnung. Wenn man dann sagt, okay, wir wollen uns auf einem niedrigen Niveau bewegen, dann werden sicherlich die Fans auch sagen, okay, dann bewegen wir uns auch auf einem niedrigen Niveau und zwar auf einem niedrigen Preisniveau der Tickets. Ja, ich habe für meine Tickets für das Liverpool-Spiel 75 Pfund pro Stück bezahlt. 75 Pfund. Ja, selbst mit dem absoluten Effekt des Brexit, ja, habe ich echt noch beim Blick auf den auf die Visa-Abrechnung noch echt den absoluten Schock gekriegt. Das muss man sich echt mal reinziehen. Und wenn man so agiert und das dann in dem Level von den Fans im Prinzip abverlangt an Preisen, dann muss man sich auch daran messen lassen. Und dann kann man nicht so agieren. Das ist einfach, also den PR-Mann, den Arsenal da hat, ich habe keine Ahnung, was der studiert hat, wahrscheinlich Ökotrophologie. Ja, ich möchte keinen zu Namen trägen, aber PR hat er sicherlich nicht studiert, weil so, dann kann ich solche Aktionen einfach nicht rauslassen. Geht einfach nicht. Und wie gesagt, 75 Pfund, lasst es euch auf der Zunge zergehen. Bei der Wahrscheinlichkeit, entweder Theo Walcott, ach nee, der will ja jetzt nicht mehr zentral spielen, sondern außen, weil er gecheckt hat, dass er es nicht kann. Wahrscheinlich Sugar Akpong, aber vielleicht auch Yaya Sanogo im zentralen Sturm. Lasst es euch auf der Zunge zergehen.
Und die Innenverteidigung heißt Callum Chambers und Rob Holding.
Auch das vielleicht, ja.
Gut, lass uns, bevor wir gleich noch ein bisschen allgemein über die neue Saison sprechen wollen und uns auch noch ein paar Spiele angucken, uns nochmal auf den aktuellen Stand bringen. Also, welche Namen werden realistischerweise noch genannt? Eigentlich ist das Feld auf drei reduziert, nämlich Mustafi für die Innenverteidigung und Mahrez und Lacazette für die Offensive. Die drei Namen sind es, glaube ich, jetzt, die immer wieder genannt werden.
Plus jetzt die nach diesem ominösen Interview von gestern mal wieder Herr Draxler.
Wobei da ganz aktuell der Stand ist, dass Wolfsburg eine Pressemitteilung heute gegen 18 Uhr rausgegeben hat, wo sie gesagt haben, dass sie dem Wunsch von Draxler nach einem Wechsel nicht entsprechen werden.
Habe ich auch gelesen, haben sie über Schüle vor ein paar Wochen auch gesagt. Ne?
Gut, ja, natürlich, im Endeffekt ist das auch ein bisschen Pokerei, aber ja, die Frage ist dann immer, will man als Verein einen Spieler im Team haben für eine für Wolfsburg aus meiner Sicht sehr wichtige Saison? Der natürlich eigentlich nicht motiviert ist, da zu spielen. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache bezüglich Draxler, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich sehe nicht den Bedarf, jemanden wie Draxler im Team zu haben.
Ja, sind wir d'accord immer noch, definitiv.
Also, genau, dann, da sehe ich halt jemanden wie Mahrez und Lacazette eher dringender, wobei Mahrez und Draxler vielleicht vom Spieß, die in der Position ja durchaus ein bisschen ähnlich sind, aber dann wäre mir Mahrez deutlich lieber als Draxler. So, ja. Was ist der aktuelle Stand? Mustafi ist mit Valencia in England. Die haben ein Freundschaftsspiel gegen Bournemouth. Er ist nicht dabei, also er spielt nicht. Das ist wohl der aktuelle Stand. Auch man hat immer wieder gehört, dass angeblich 50 Millionen Euro von Valencia gefordert werden. Ist natürlich in keiner Weise bestätigt. Und Arsenal soll angeblich irgendwie um die 25 geboten haben und das will Valencia wohl nicht. Wie gesagt, auch das irgendwie alles so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Mustafi einerseits gut passt. Es gibt deutsche Spieler im Verein mit Mertesacker, mit Özil. Es gibt einen Trainer, der Deutsch spricht. Das sind jetzt alles Voraussetzungen, wo ich sagen würde, ja, auch ich mit meiner eher skeptischen Sicht auf den Transfermarkt und auf mögliche Verhandlungen würde ich sagen, das könnte passen und das ist jetzt auch eine Adresse, wo ich wenn ich mich in Mustafi hineinversetzt, jetzt sagen würde, ja, das wäre nochmal ein Schritt weiter für mich, auch in meiner Karriere und auch im Hinblick auf eine mögliche Weltmeisterschaft und Confed Cup natürlich in Russland, dann mit der deutschen Nationalmannschaft. Von daher würde ich jetzt erstmal sagen, für den Spieler dürfte es passen, für Arsenal dürfte es passen, Valencia hat ja jetzt schon einen anderen Spieler verpflichtet. Eigentlich steht jetzt da so viel nicht mehr im Wege, möchte man meinen.
Ja, möchte man meinen. Bis auf eben wieder jemanden, der genau weiß, was er tut und so einen Deal einfach mal durchdrückt. Das ist genau wie ein exemplarisches Beispiel für die Problematik, die wir eben schon besprochen haben. Und er hat eine angebliche Fußverletzung. Er ist jetzt schon in England. Also ich meine, wenn man es auf dem Silbertablett servieren will, besser geht's ja gar nicht. Ja?
Von daher, könnte direkt zum Medizincheck bleiben.
Ja, genau. Also das hört sich da blöd an, ne? Aber ich meine, den muss ich wirklich nur noch rüberfahren und dann sagen, komm, ihr habt das Geld. Natürlich braucht Valencia ein bisschen Geld, weil sie auch diese Problematik der Fairplay-Rule haben, weshalb sie auch verkaufen müssen. 50 ist, glaube ich, die Ausstiegsklausel, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, aber die haben ja schon mal ungefähr gesagt, na komm, für 25 Millionen, ich glaube, Pfund, ne, könnt dann haben. Ja, ist natürlich für einen Abwehrspieler auch immer so eine Frage. Andererseits, deutscher Nationalspieler, Perspektive, der ist, glaube ich, auch erst 24, hat auch schon international gespielt, hat schon in der Nationalmannschaft Erfolge gefeiert, sich da bewiesen. Er würde eigentlich 1:1 gut da reinpassen und eben auch diese perspektivische Geschichte erfüllen, die wir auch schon oftmals angesprochen hatten, mit eben Merz Acker schon mit dem Altersfaktor. Also,
ja, und für solche Faktoren, die du eben gerade genannt hast, dann musst du blöderweise im Sommer 2016 eben auch solche Summen zahlen. Ich meine, wenn du halt anguckst, dass, was weiß ich, Spieler für 30 Millionen Euro über den Markt gehen oder so ein Sané 50 kostet, der halt eine gute Saison mal hatte und der sich überhaupt noch nicht auf internationaler Ebene groß zeigen konnte. Wie gesagt, da musst du halt für so einen Mustafi auch dann die entsprechende Summe hinblättern. Hinzu kommt natürlich, dass ganz Europa weiß, dass die Premier League unglaublich viel Geld hat. Das trägt jetzt nicht unbedingt zum Positiven bei.
Ja, das ist der Punkt. Aber wie gesagt, Mustafi wäre für mich ein Spieler, das fände ich eine gute Verpflichtung und das würde auch irgendwie passen. Also das glaube ich schon. Und was man daraus macht, wird man dann sehen. Also Ornstein scheint ja irgendwie, ich weiß nicht, über welches Medium gesagt zu haben, dass wir an den drei Spielern, die wir jetzt vorhin schon genannt haben, also Lacazette, Mahrez und Mustafi, wohl interessiert ist, aber es angeblich keine Gespräche gegeben hätte.
Irgend so eine algerische Zeitung schreibt heute ja, dass Wenger sich mit Mahrez und seinem Spielerberater getroffen hat, dass der Deal eigentlich so gut wie fix ist. Mahrez soll 100.000 Pfund verdienen in der Woche, glaube ich. Ja.
Woche natürlich.
Ja. Und letztendlich sind das wieder eben genau die Meldungen, die halt durch den Blätterwald jagen sozusagen täglich. Lass uns das Thema Transferfenster dahingehend vielleicht abschließen und die Frage, was muss passieren noch bis zum Saisonstart gegen Liverpool? Wird noch was passieren und was sollte bis zum Ende des Transferfensters aus deiner Sicht noch passieren?
Bis zum Ende müsste auf jeden Fall passieren, Top-Stürmer, Abwehrspieler und wenn man die Kirsche oben draufsetzen möchte, natürlich auch noch so einen offensiven Außenspieler vielleicht noch dazu holen, obwohl ich eben Stürmer und Abwehrspieler da eher präferieren würde und auch den Schwerpunkt drauflegen würde. Das muss bis Ende des Transferfensters in jedem Fall passieren. Ich glaube, bis zum Liverpool-Spiel wird gar nichts passieren. Also ich glaube nicht, dass wir es schaffen werden, bis dahin jemanden zu verpflichten. Das ist meine persönliche Meinung, irgendwie aus Erfahrungswerten heraus und der Tatsache, dass jetzt der ganze Fokus irgendwie auf der Saisonvorbereitung und den wirklich kurz bevorstehenden ersten Spiel liegt. Aber ich lasse mich gerne eines anderen belehren, aber das ist das, was ich glaube, aus der Erfahrung da leider schließen zu müssen.
Ja, wird sicherlich interessant zu sehen sein, was Wenger im Zuge der Testspiele in Norwegen und in Finnland auf den Pressekonferenzen sagt, ob er sich da vielleicht ein bisschen in die Karten schauen lässt oder ob er dann wieder sagt, I don't know oder keine Ahnung.
Also
wir arbeiten ja. 24/7.
Ja, 24/7, 365 oder so, aber in die Karten lässt er sich nicht gucken. Dafür ist er einfach zu gut und zu
ausgebucht. Er hat immerhin gesagt, dass er eigentlich fest davon ausgeht, dass bis zum Saisonstart noch ein Verteidiger verpflichtet wird. Das war aus meiner Sicht schon eine sehr konkrete Aussage, die er getätigt hat.
Ja gut, wenn er dazu noch sein verschmitztes Lächeln kommt, dann können wir vielleicht haben wir vielleicht einen Case hier. Aber ich weiß es nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Und dann, ob wir den dann einsatzbereit haben zu dem Spiel und ob das Sinn macht, den dann zu bringen, ist natürlich auch noch eine zweite Frage.
Gut, dann lass uns doch zum Abschluss dieser Episode noch ein paar Talking Points besprechen, die ich mir noch notiert habe, die ich eigentlich mit dir gerne besprechen möchte. Erster Punkt, Integration der EM-Fahrer, die jetzt wiederkommen. Wir haben schon vorhin kurz angesprochen, dass Ramsey und Alexis jetzt mit auf die Skandinavien-Reise gehen. Giroud, Koscielny und Özil sind jetzt wieder im Training. Aus deiner Sicht, wann sollte man die wieder einsetzen oder ab wann können wir damit rechnen, dass sie wieder dabei sind? Punkt 1 und Punkt 2, wie siehst du das? Müssen es wirklich diese 4 Wochen Pause nach so einem Turnier sein oder ist das dann insgesamt auch vor dem Hintergrund der nicht getätigten Transfers bisher und auch der ein oder anderen Verletzung vielleicht ein zu großer Nachteil für den Verein?
Ich glaube, dass die 4 Wochen schon angemessen sind und glaube auch im Einklang mit anderen Vereinen insofern stehen und mit Sicht eben auf die ganze Spielzeit auch, glaube ich, notwendig sind, den Spielern zu geben. Also nicht nur vom Kopf, sondern auch von der körperlichen Belastung her. Die Frage ist eben natürlich, wie kriegst du das Ganze wieder an der Bank sitzen? Die anderen, Giroud, Koscielny, Özil, vielleicht beim dritten Saisonspiel realistischerweise wieder mit Startelf-Potenzial, je nachdem, wie gut sie auch aus der eigenen Vorbereitung im Urlaub herauskommen. Das muss man dann sehen. Aber insgesamt ist es natürlich nach so Turnieren immer eine blöde Situation. Es trifft aber auch alle Mannschaften. Es ist natürlich nur mehr oder weniger, je nachdem, wie viel du abstellst und auf welchem Niveau beziehungsweise wie weit man im Turnier gekommen ist.
Gut, dann ist ein Punkt, den wir noch diskutieren sollten, der mich jetzt auch schon ein bisschen länger umtreibt, weil ich drüber nachgedacht habe die letzten Tage mal. Wie sieht eigentlich unser Mittelfeld aus? Auch vielleicht im Hinblick auf das erste Spiel gegen Liverpool, aber so die ganz generelle Frage mit Elneny, Ramsey, mit Coquelin und mit Xhaka. Welche Rolle bleibt eigentlich in der neuen Saison für Santi noch übrig?
Ja, ist eine gute Frage. Ist wirklich eine gute Frage. Also Xhaka ist für mich gesetzt, auch ab dem ersten Saisonspiel. Die Frage ist, wie formiert man sich? Wie stellt man sich auf? Cazorla hatte ja in den Testspielen auch schon gespielt, hat jetzt gab es aber die Meldung, dass er vielleicht nicht körperlich ganz fit ist bis zum Saisonstart, was mich irgendwie verwundert hat, weil er ja eigentlich von der Verletzung relativ kurz nach Ende der Saison zurückgekommen ist. Das hat mich dann doch etwas irritiert. Hauptsächlich sehe ich Ramsey natürlich neben Xhaka, obwohl ich bei Elneny auch sehr, sehr gutes Gefühl habe von der Art und Weise, wie er sich auch in der Saison präsentiert hat. Den als Anführungsstrichen Verlierer aus der Kombi glaube ich, dass es Coquelin sein könnte. Was natürlich aber auch im Endeffekt schwer zu sagen ist, weil wir A, sicherlich wieder Ausfälle haben und B, natürlich gerade die Situation wollten, dass wir auf deren Position rotieren können auf hohem Niveau und auch flexibler werden in der Spielgestaltung. Also von daher würde ich es nicht zwingend als ein wer ist nicht dabei oder wer muss ein bisschen zurückstecken, sondern als ein Gesamtkomplex oder Gebilde dieses Mittelfelds sehen, was eben sehr vielseitig wird. Und dazu gehört meiner Meinung nach auch Cazorla weiterhin, weil er immer noch ein absolut starker Spieler ist und da vielleicht auch in der Kombi wieder mit ein bisschen weiter zurückhängt oder eben auch neben Xhaka vielleicht auch ein bisschen offensiver spielen kann. Also Außenbahn ist für ihn auch noch immer eine Möglichkeit. Also noch lange nicht die Ende der Fahnenstange für Santi.
Gut, dann weiter im Programm. The Jeff wurde ins erste Team hochgestuft, also sozusagen in die ins Senior-Team eigentlich. Er ist sehr, sehr unsichtbar gewesen eigentlich in der vergangenen Saison. Wie bewertest du das? Wie findest du das, dass er jetzt häufiger wohl im ersten Team dabei sein wird?
Ja, also, dass er jung und talentiert ist, da brauchen wir uns, glaube ich, nicht zwei Meinungen auszugeben. Er wird meiner Meinung nach in die Pokalspiele wird das beschränkt sein. Also, oder mal eine Einwechslung, je nachdem, was natürlich dann noch verletzungsmäßig so der Stand ist. Aber es ist vielleicht einfach auch ein Zeichen an den Spieler selber, okay, du musst den nächsten Schritt machen. Ich gebe dir die Möglichkeit, jetzt diesen Schritt zu tun, indem ich dir eben auch den Status entsprechend zuschreibe. Und das sollte er einfach als wirkliche Chance begreifen, die ihm da vors Gesicht gehalten wird. Und da muss er sich eben auch beweisen, genauso wie es andere Spieler vor ihm auch schon getan haben in der letzten Saison. Und da muss man schauen, was er daraus macht. Aber ich glaube eben, vor dem Hintergrund wird er eben auch kein Kandidat für ein Ausleihgeschäft sein.
Gut, dann die Frage, Akpom oder Walcott, wer beginnt im Sturm gegen Liverpool?
Am besten keiner von beiden, aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich eher noch Akpom nehmen, ganz ehrlich. Also das, was Walcott in den drei Saisonvorbereitungsspielen bisher gezeigt hat, unter aller Sau, muss man wirklich sozusagen, beziehungsweise anknüpfen dann das, was wir leider jetzt schon lange gesehen haben. Und die Geduld vieler, inklusive mir, ist da schon wirklich an der absoluten Schmerzgrenze angelangt.
Okay, gut, das waren sehr deutliche Worte. Dann gehen wir noch eine offene Frage von Tim Dosch, die wir per Mail bekommen haben. Es geht um Leihgeschäft für Callum Chambers. Dahingehend immer berücksichtigend, dass Koscielny natürlich zurückkommt ins Team, dass wir mit Gabriel auch noch einen Verteidiger haben und Rob Holding da ist und wir eventuell natürlich auch noch einen vierten Verteidiger holen. Sprich, für Callum Chambers wird es dann zumindest in der Innenverteidigung eher dünn. Frage ist, was ist eigentlich mit der Rechtsverteidigerposition? Debuchy hat da jetzt die letzten Male in den Testspielen gespielt. Wie siehst du die Rechtsverteidiger-Innenverteidiger-Position, da die Konstellation? Leihgeschäft für Chambers, Verkauf von Debuchy, können wir uns darauf einigen?
Debuchy-Verkauf war für mich eigentlich gesetzt. Wundert mich, dass es noch nicht durch ist und dass ja auch so viel eingesetzt worden ist in den Spielen. Also das macht die Situation ein bisschen undurchsichtiger. Chambers ist sicherlich die Figur in diesem ganzen Konstrukt, wie wir das auch schon kurz angedeutet hatten vorhin, die natürlich so ein bisschen zwischen den Stühlen steht, um es mal so auszudrücken. Also holen wir noch einen Innenverteidiger, gelingt uns das, ist er natürlich in der Innenverteidigerposition jetzt, wenn wir mal voraussetzen, Holding bleibt, was ich glaube, dann so ein bisschen irgendwie weiter zurückgestuft. Auf der Außenverteidigerposition ist die Frage, hält man ihn dafür, guckt man, vielleicht holt man da noch irgendjemanden oder so, wenn man Debuchy verkauft. Also das ist alles so eine Sache, die von vielen Faktoren abhängt, die man sicherlich nicht plakativ einfach sagen kann, er in die Leihe, der andere verkauft. Aber er ist sicherlich die Figur, die abhängig von getätigten anderen Transfers da sicherlich noch Veränderungen vielleicht unterliegen könnte, die ihm in einem Leihgeschäft bei einer Premier League Mannschaft mit regulären Einsätzen aber auch gut tun könnte.
Gut, dann lass uns doch zum Abschluss noch ganz kurz über Alex Oxlade-Chamberlain sprechen. Spielt mal wieder eine sehr gute Vorbereitung. Wie auch in der vergangenen Saison erinnert sei an seinen Siegtreffer gegen Manchester City. Nee, war es gegen Chelsea, oder? Oder Man City? Gegen Community Shield? Hilf mir auf die Sprünge. Chelsea. Okay, gut. Wo er von rechts nach innen gezogen ist und dann eben mit links abgeschlossen hat. Ein ähnliches Tor hat er jetzt auch im Testspiel gegen Chivas gemacht. Frage, sehr gute Vorbereitung von Ox wieder. Wird es auch eine sehr gute Saison?
Ja, das hofft man ja immer und wird auch immer mehr so ein bisschen angefixt nach diesen Leistungen, die er immer in den Vorbereitungsspielen bringt. Aber es hängt natürlich vieles davon ab, kann er sich fit halten, kann er das Level halten, kann er dann auch dieses Selbstbewusstsein, diesen Schritt in einem wirklichen Spiel machen, was eben kein Testspiel ist. kriegt er dann auch solche Aktionen hin oder hat er dann wieder so leicht ein bisschen die Hemmschwelle und sein übliches Spiel, was er dann oder in das er dann automatisch verfällt. Und ich bleibe eher mit den Erwartungen sehr zurückhaltend, was beide Thematiken, Verletzung als auch dann tatsächliche Umsetzung im Wettbewerbsmodus angeht.
Gut, dann sei zum Abschluss dieses zweiten Teils der 28. Episode noch auf ein Tippspiel unsererseits hingewiesen, was wir gerne machen möchten mit euch Hörern und Hörerinnen. Wir werden ab dieser Spielzeit ein neues kleines Segment haben in jeder Episode, nämlich The Ox of the Episode. Bevor wir das in der nächsten Ausgabe oder übernächsten Ausgabe starten, wollen wir aber, um das Ganze ein wenig einzuleiten und um Alex Oxlade-Chamberlain noch ein wenig zu würdigen, mit einem Tippspiel anfangen. Und zwar wollen wir auf die Anzahl der Ligatore von The Ox in 2016-2017 tippen. Und der Sieger bekommt dann am Ende der Saison natürlich einen kleinen Preis. Das ist natürlich immer mit ganz vielen Ungereimtheiten und ganz vielen anderen Störfaktoren mit verbunden, aber so ist das ja bei Tippspielen halt auch. Deswegen wäre es ganz schön, wenn ihr zahlreich mitmacht und uns euren Tipp sagt. Am besten wäre das mit dem Namen und einer ganz kurzen E-Mail an germangunners@googlemail.com. Sagt uns, wie ihr heißt und wie euer Tipp ist. Christian und ich werden unsere Tipps jetzt gleich schon sagen, aber wir spielen natürlich außerhalb der Konkurrenz mit. Das heißt, wenn wir richtig liegen, gibt es natürlich für uns nichts. Es wird sicherlich doppelte Tipps geben, dann müssen wir irgendwie gucken, wie wir das machen. Ich denke, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass wir losen oder wenn jetzt nicht ganz so viele Tipps doppelt sind, dass dann jeder, der gewonnen hat, auch einen kleinen Preis bekommt. Das wollen wir also machen. Wir tippen also mit einem German Gunners Podcast Tippspiel diese Saison auf die Anzahl der Ligatore von Alex Oxlade-Chamberlain. Ich werde, weil ich ganz optimistisch bin, die 7 tippen. Wie sieht es bei dir aus, Christian?
Unfassbar. Was hast du in den Tee getan, den du heute getrunken hast? 7, meine Güte. Ich habe mir überlegt, ich sage einfach mal 4.
Ja, okay, gut. Dann sind das schon mal 2 Tipps, die außerhalb der Konkurrenz sind. Aber ich hoffe, das Prozedere beim Tippspiel ist bekannt. Und wir werden auch im Laufe der nächsten Episode und übernächsten Episode sicherlich nochmal darauf hinweisen. Und Christian wird sicherlich im Blog auch nochmal auf das Tippspiel hinweisen. Und wir freuen uns auf sehr viele Tipps und gucken wir mal, wer was tippt und wie groß die Varianz und Spannbreite in den Tipps dann auch ist.
Gut, genau, wie gesagt, nur Ligatore.
Also genau, es geht nur um Ligatore. Wir können dann ja eben mal gucken, ob er zumindest in anderen Wettbewerben dann auch häufiger getroffen hat oder wenn es irgendwie ein Stechen gibt, gucken wir mal, wie die Tore in den anderen Wettbewerben sind. Aber das ist erstmal das Tippspiel Premier League Ligatore von The Ox in 2016-2017. Ja, damit wären wir eigentlich auch schon fast am Ende dieser Episode. Wir machen noch eine ganz kurze Pause und dann gibt es den Rausschmeißer, die Hinweise, wie ihr uns kontaktieren könnt und eine ganz kurze Preview auf die nächste Episode, Episode 29 vom German Gunners Podcast. Kurze Pause. So, Episode 28 vom German Gunners Podcast ist eingetütet. Ja, ich denke, wir haben ziemlich viel ausführlich besprochen und auch alle wichtigen Punkte im ersten Teil unserer Saisonvorschau abgegrast, oder Christian?
Ja, inklusive in Rage gesprochen, das war wieder alles dabei, echte Gefühle, aber durchaus zufriedenstellend für einen Mittwochabend.
Genau, an dieser Stelle wie immer der obligatorische Hinweis, wie ihr uns noch kontaktieren könnt. Am besten per E-Mail germangunners@googlemail.com. Wenn ihr uns auf Twitter erreichen wollt, ist das bei Christian @germangunners und bei mir @medispolis. #GGPodcast, er leitet uns die Archivsuche ein wenig. auf Facebook, www.facebook.com/GermanGunner und Christians Blog ist zu erreichen unter germangunners.com. Wir haben schon relativ viel heute in dieser ersten, im ersten Teil der Saisonvorschau besprochen, aber es gibt natürlich noch sicherlich viel mehr Dinge zu klären und auch zu besprechen. Das machen wir in der nächsten Episode, in Episode 29 vom German Gunners Podcast, die wir relativ wahrscheinlich am kommenden Montag schon aufnehmen und die dann auch sicherlich zeitig online geht. Und Christian, wir haben ein prall gefülltes Programm mit auch einigen Gästen, die wir noch nicht hundertprozentig ankündigen wollen, weil ja immer was dazwischen kommt, aber wir arbeiten daran, dass es eine sehr bunte und auch interessante Episode wird.
Genau, also wir hatten ja schon angekündigt, dass wir ein bisschen auch gästetechnisch gleich wieder einsteigen wollen. Da haben wir auch entsprechende Verknüpfungen hergestellt. Unter anderem werden wir uns auch der Thematik von The Zone nochmal widmen. Da haben wir einen Fachmann am Start zu dem Thema, was natürlich auch vielen auf der Seele brennt, inklusive mir. Also man muss ja wissen, wie es weitergeht. Ich meine, am ersten Spieltag bin ich zwar nicht hier, sondern sehe es live, aber danach sollte es doch irgendwie wuppen. Und ja, und auch wieder Premier League-Experten von erster Güte. Also freut euch drauf. Der nächste Podcast, wie Felix gerade schon gesagt hat, geht am Montag dann an den Start und ist dann eben auch rechtzeitig für die Woche vor dem Ligastart bereit.
Genau, und wir werden in Episode 29 sicherlich natürlich auch nochmal ganz ausführlich auf die beiden Testspiele gegen Stavanger und gegen Man City zurückblicken. Ja, Christian, bleibt noch die Frage zu klären, ob du heute Nacht für das Frauenfußballspiel von Olympia aufbleibst. Simbabwe gegen Deutschland ist ja noch zu einer einigermaßen annehmbaren Zeit um 23 Uhr und schaust du?
Nee, das hat aber nichts mit dem mit der Frauenmannschaft oder Ähnlichem zu tun, sondern das ist einfach Olympia für mich noch nie so von wegen ich an besonderer Bedeutung oder Interesse war und insbesondere jetzt vor dem Hintergrund dieser ganzen Doping-Geschichte und den Statements, die auch insbesondere durch unseren Landsmann Herrn Bach dort abgegeben werden, einfach nur ein absolutes eine absolute Farce ist und der Lächerlichkeit, glaube ich, nicht mehr zu unterbieten ist. Und da werde ich es sicherlich meiden, mir Sachen dazu anzugucken.
Ja, Thomas Bach geht gar nicht mehr. Das ist einfach nur höchstgradig peinlich. Man ist dann so ein bisschen in so ein Dilemma gefangen. Gerade jetzt Olympische Spiele 2016 sind doch mit erheblichen Problemen überschüttet worden. Aber ich denke mir dann auch immer, die Sportler können eigentlich relativ wenig dafür. Und man sieht halt Sportarten, die man sonst nicht sieht im Fernsehen. Und irgendwie will man dann ja doch ein bisschen die Sportler unterstützen oder auch eben mal Sportler sehen, die man sonst so häufig nicht in der massenmedialen Berichterstattung bekommt. Und deswegen gucke ich es eigentlich so ganz gerne und nicht unbedingt so als ganz aufmerksam, aber es läuft dann halt mal so nebenbei als Zeitvertreib und es ist ja dank der Zeitverschiebung auch immer abends. Also man hat dann immer zumindest ein bisschen Spannung und Wettbewerb noch im heimischen Wohnzimmer. Aber ich werde ja zum Beispiel auch keinen Fußball gucken, weil Fußball sieht man eigentlich schon das ganze Jahr über. Und da frage ich mich halt auch, was es noch bringt, jetzt Fußballwettbewerbe bei den Olympischen Spielen zu haben. Aber so Sachen wie Schwimmen, Radfahren, ja, ein bisschen Handball vielleicht auch, Bogenschießen, Kanu, Kajak und so, sind so Sachen, die man ja eigentlich sonst nie sieht. Und das finde ich dann doch immer schon ganz spannend. Aber das heißt ja, wenn das einer macht von uns, dann kannst du dich ein bisschen auf die Episode 29 vorbereiten.
Genau, das wird die Rollenverteilung zwischen uns sein, definitiv.
Hervorragend, dann werde ich also in Episode 29 über die Kajak-Wettbewerbe berichten und du machst dann einen anderen Kram. Hervorragend.
Der hat ungefähr das gleiche Niveau wie die Transfers von Arsenal bisher. Also es hat also was für sich. Ne?
Genau, ist ja auch ein einziges Zurückrudern, oder?
Ja, genau.
Okidoki. Naja,
in Wortspiele verfallen, da sollten wir hier heute Schlussstrich ziehen.
Genau, also Episode 28 wird hiermit beendet. Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Wir freuen uns, wenn ihr weiter dabei seid, auch in der Saison 2016-2017. Und wir melden uns Anfang nächster Woche dann mit Episode 29 bereits wieder. Bis dahin von Christian und mir eine schöne Zeit und einen guten Start ins Wochenende schon mal. Bis dahin.
Macht's gut, bis dann, ciao.